Und ich lese vor aus Johannes 17 ab Vers 20. Da betet Jesus für seine Jünger und für uns. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Ich habe vor einer Weile eine Predigt gehört. Ich höre relativ viele Predigten auf Englisch, also amerikanisch. Und in der Predigt fiel nach dieser Bibelstelle dieser Satz: Community is a massive deal to God. Und seitdem spielt dieser Satz in meinem Kopf Ping-Pong. Oder wie in diesen Spielautomaten, wo diese Kugel hin und her fliegt, bewegt mich dieser Satz irgendwie total und ist irgendwie ganz präsent. Community is a massive deal to God. Ich habe nicht so eine richtig schmissige deutsche Übersetzung gefunden, noch nicht. Vielleicht hat jemand irgendwie, man könnte vielleicht sagen, Gemeinschaft ist ein Riesending für Gott oder so. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee, wie man diesen Satz cool ins Deutsche übersetzen würde. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Idee mitteilt. Dann würde ich nämlich gerne die Predigt so nennen. Weil ich muss ja immer einen Titel für die Predigt. Das klappt bestimmt ganz toll. Google-Übersetzer, ich habe neulich ein polnisches Antragsschreiben mit Google-Übersetzer übersetzt. Ja, also das war echt strange, was dabei rauskam. Ich musste dann doch ein Übersetzungsbüro fragen. Also, darüber will ich heute predigen. Gemeinschaft ist für Gott super, super wichtig. Und seit der Sven Hari mir gesagt hat, PowerPoint-Präsentationen sind out, die Flipchart ist wieder in. Irgendwie habe ich gedacht, mache ich was mit der Flipchart und habe nicht bedacht oder nicht erwartet, dass es so voll hier heute ist auf der Bühne. Ein Moment. Es muss nur... Ich habe gerade eine kurze Panikattacke, weil ich meinen Stift nicht finde. Scheiße. Komm her. Ja, scheiße. Wieso habe ich den denn jetzt nicht? Das ist ja Kacke. Irgendwer, die Moni. Danke, du bist meine Rettung. Ich habe das alles hier durchgetaktet bis zum geht nicht mehr und dann geht's direkt am Anfang schief. Okay. Wer von euch? Yay, stimmt. Da mache ich noch was draus heute. Wer von euch ein Christenkind ist, hat vielleicht oder auch generell zu Jesus dazugehört, hat vielleicht ganz am Anfang von seinem Weg mit Gott gehört, dass uns Sünde von Gott trennt. Yes? Sagt euch das was? Und kennt ihr vielleicht dieses Bild aus dem Glaubensgrundkurs noch oder so? Darf ich mal begeistertes Nicken sehen? Da steht, habe ich vergessen reinzuschreiben, hier steht Sünde. Und was fehlt denn jetzt auf dem Bild? Also das wisst ihr dann bestimmt alles, damit es schön wird. Eine Brücke. In welcher Form? Ja, ne? Oh Gott, so. Das hier. Das kennen wir wahrscheinlich noch alle so ein bisschen aus dem Glaubensgrundkurs. Ich hoffe, ganz viele von euch kennen das. Die Sünde trennt uns von Gott und Jesus ist gekommen und hat mit seinem Sterben für uns diesen Gap zu Gott, also diese Lücke überbrückt. Und das stimmt und ist total cool und schön und ich freue mich, dass ihr das hoffentlich alle schon mal gesehen habt. Und ich glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen kurz greift, weil Jesus noch viel, viel mehr gemacht hat. Denn das, was die Sünde macht, ist auch viel komplexer. Die Sünde trennt uns von Gott, aber auch von uns selber, von der Person, die wir in Gott sein können, von unserer wahren Identität, so wie Gott uns geplant hat. Und die Sünde trennt uns auch voneinander. Moment. das war fast eine der ersten Sachen, die mir immer wieder auffällt, wenn ich diese Geschichte lese, darüber, wie die Sünde entstanden ist und in die Welt gekommen ist, im Garten Eden. Da fragt Gott Adam, was hast du getan? Und das Erste, was er macht, ist, er verpetzt Eva. Und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat das eigentlich gemacht. Und diese Lücke oder diese Mauern, die sind nicht nur zwischen uns und Gott, sondern die Sünde schafft diese Mauern auch zwischen uns.
Wow,
ein Loch. Und Gott ist nicht gekommen, nur um das kaputt zu machen, sondern er ist auch gekommen, um diese Mauern zwischen uns zu zerstören. Auch das beinhaltet das, was er für uns getan hat. Könnt ihr das überhaupt sehen? Der ist so ein bisschen matschig, der Edding. Und ich glaube, das ist total cool, dass wir wissen, zwischen uns und Gott ist alles in Ordnung. Und damit können wir auch meistens total viel anfangen. Und das ist das Bild, das wir haben, wenn wir an unser Christsein denken. Ich und Gott, wir sind, das läuft zwischen uns. Aber das ist irgendwie eigentlich nur der Anfang. Weil ich glaube, das hier, Dankeschön. Das ist eigentlich nur der Anfang und die Einladung hierfür, dass wir alle in Gott eins sind. Puh. Und Jesus stellt es auch alles ganz nah beieinander und gleichwertig nebeneinander, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird. Da sagt er, liebe Gott, deinen Herrn, wie dich selbst. Und ebenso wichtig ist das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten. Ah nee, Quatsch, nicht liebe Gott, deinen Herrn. Entschuldigung, jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Oh. Liebe den Herrn, deinen Gott. Und ebenso wichtig ist das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er stellt das alles drei nebeneinander und es gehört zusammen. Und wir sollten das nicht reduzieren, auch wenn das vielleicht besser zu uns und unserer Kultur passt, immer nur dieses Individuelle zu sehen und wo stehe ich und was muss ich für mich richtig kriegen und wie ist mein Glaube. Sondern wir müssen das als Gesamtheit sehen, weil Jesus das auch getan hat. Ein bisschen eher vor dem Gebet, das ich gerade vorgelesen habe, spricht Jesus mit seinen Freunden. Diese Johannesstelle im Johannesevangelium ist irgendwie, glaube ich, die längste Rede, die ich soweit kenne, die von Gott aufgeschrieben wurde. Und da sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Also genau das, wir und Gott, wir wollen Gottes Freund sein, wir wollen zu ihm gehören. Wenn Gott uns fragt, willst du mein Freund sein? Genau darum geht's ja. Das wollen wir doch. Deswegen kommen wir doch zu ihm. Ja, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich will auf jeden Fall dein Freund sein. Okay, du bist meine Freundin, wenn du tust, was ich dir aufgetragen habe. Okay, was hast du mir aufgetragen? Steht ein Vers früher. So lautet mein Gebot, mein Auftrag. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und damit es auch ganz klar ist, steht es danach auch nochmal. Deshalb sage ich euch noch einmal, ihr sollt einander lieben. Und deswegen gehören Christsein und Gemeinschaft, Leben zusammen. Und unabhängig sein und allein dastehen und alles allein schaffen und Christsein passen überhaupt nicht zusammen. Christsein außerhalb von Gemeinschaft wird nicht funktionieren. Es wird jedenfalls nicht so funktionieren, wie Gott es sich gedacht hat. Die Michaela, also eine Freundin von mir, darf ich deinen Namen nennen? Die Michaela hat mal gefragt in der Predigtvorbereitung, wie viele Bibeltexte muss ich eigentlich nennen, um meinen Punkt zu untermauern? Fand ich eine voll gute Frage, weil das habe ich auch total oft bei der Predigtvorbereitung. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt ein Experiment machen würde und sage, ihr holt alle eure Bibeln raus, die ihr so zahlreich dabei habt, und fangt an, wahllos dran rumzublättern und nehmt die erste Stelle, die ihr seht, wo Jesus über Gemeinschaft redet oder wo es irgendwie um Gemeinschaft geht und schreibt die hier auf, dann würde das ruckzuck hier voll werden. Weil es geht tatsächlich die ganze Zeit darum. Es geht in dem ganzen Buch um Gemeinschaft. Es geht darum, wie wir wieder zueinander finden. Und deswegen dürft ihr das zu Hause mal überprüfen, diese These. Und ich komme jetzt nicht noch mit einem Haufen Bibelstellen. Aber ich komme mit ein paar Gedanken zu dem Thema. Und die sind nicht erschließend. Und ich bin auch keine super Expertin, was Gemeinschaft und Gemeinde angeht. Aber ich weiß, das ist ein Schatz und den gilt es zu heben. Und ich will damit anfangen. Und ich hoffe, ihr sattelt euch da drauf und geht dem mit nach. Und wir werden viele Predigten in nächster Zeit darüber hören und viele Zeugnisse darüber hören. Und ihr fühlt euch jetzt eingeladen. So. Geht meine Bastelstunde weiter. Der erste Punkt, der ist für mich noch so ein bisschen mysteriös, hat mich aber in der Predigtvorbereitung für mich persönlich am meisten gepackt. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich weiter hinterherrennen will und wo ich mehr darüber herausfinden will. Christsein braucht, um gut arbeiten zu können, um funktionieren zu können. Ich hänge das mal hier so darüber. Gnade. Christsein braucht Gnade, um zu funktionieren. Und Gnade fließt in Gemeinschaft. Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, was Gnade eigentlich genau ist. Und für mich habe ich herausgefunden, womit ich am besten arbeiten konnte, war eine Definition. Gnade befähigt mich dazu, Dinge zu tun, die ich nicht tun konnte, bevor ich der Gnade begegnet bin. Gnade ist das, was von Gott kommt und mich befähigt, für ihn zu leben und für ihn diese Welt zu rocken. Und damit, das ist irgendwie sowas, wo ich immer noch suche und nachbohre und gucke, was das bedeutet. Und diese Idee, dass diese Gnade, dass ich die in Gemeinschaft finde, dass ich die bei euch finde, fand ich irgendwie der Hammer. Und ich habe das Gefühl, ich kratze da noch an der Oberfläche, aber das ist auf jeden Fall was, was mich voll antriggert und wo ich mehr darüber hinaus herausfinden will. Und ich habe ein bisschen nachgedacht und das einfachste Beispiel habe ich euch gerade schon präsentiert. Ich hatte es mir wirklich als Beispiel aufgeschrieben. Ich dachte nicht, dass ich das so umfassend euch hier präsentieren werde. Wenn ich hier predige und kriege es nicht auf die Reihe, dann und ich erlebe dann eure Gnade und ich erlebe, dass ihr mich trotzdem annehmt und dass ich das hier nicht perfekt machen muss und dass ihr für mich da seid, was die Sonja gerade gesagt hat, und mir zur Seite springt und mir den Edding bringt, den ich aus irgendeinem Grund nicht habe oder was auch immer. Selbst wenn ich hier die Predigt versemmeln würde, dann würdet ihr mich nicht rausschmeißen und würdet nicht sagen, du hast den Job nicht mehr. Sondern ich würde hier Gnade erleben und diese Gnade würde mich befähigen oder wird mich befähigen, weiterzumachen und dran zu bleiben an meiner Berufung und an meiner Hoffnung. Gemeinschaft bedeutet für uns oder bietet uns Schutz. Schutz. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Habe ich gedacht, kennste, ne? Kennste. Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen müssen wir aufpassen, steht im Petrusbrief im ersten. Und das kam mir sofort in den Sinn, die Stelle. Und diese Stelle steht aber auch in einem Kapitel, wo es um Gemeinschaft geht. Es geht also gar nicht darum, dass wir die ganze Zeit stramm stehen und aufpassen, sondern diese Stelle ist im Kontext von Gemeinschaft genannt worden. Da redet Petrus davon. Und ich glaube, das ist auch total gut nachzuvollziehen. Und dieser Schutz, der ist ganz, also auf ganz vielen Ebenen funktioniert der. Der funktioniert praktisch. Dass wir praktisch füreinander da sein können. Wenn wir in der Not sind, dann können unsere Geschwister für uns einstehen. Wenn wir umziehen müssen und können die Kisten nicht alleine schleppen, dann kommt jemand und hilft uns. Genau, also diese ganz praktischen Sachen, diese naheliegenden Dinge. Und der Werner war letzte Woche hier und hat gepredigt und im Vorfeld hatte er von seiner Krankheit erzählt und er hat uns gedankt für unser Gebet und dass er sich dadurch getragen gefühlt hat, dass wir für ihn gebetet haben. Auch das machen wir beten füreinander. Wir sind füreinander da. Und ich weiß, es gibt, also ich habe zum Beispiel auch ein paar Missionare, die ich unterstütze, die ich nicht wirklich gut kenne und mit denen ich schon aufgrund des Abstandes nicht so richtig gut Gemeinschaft leben kann. Und trotzdem funktioniert das da schon, dass ich im Gebet für Menschen einstehen kann. Aber ich glaube, das funktioniert noch viel besser, wenn wir uns wirklich kennen, wenn wir Beziehung leben, wenn wir wissen, was in unseren Geschwistern vorgeht, was bei denen Sache ist. Das, sicherlich können wir das nicht für jeden Einzelnen in der Gemeinde wissen. Aber ich glaube, dass die Gemeinde uns einlädt, solche Beziehungen zu haben, dass Menschen wissen, was in uns vorgeht. Und wenn sie wissen, was bei uns Sache ist, wenn sie wissen, was bei uns passiert, dann hat der Heilige Geist jederzeit die Möglichkeit, uns zu erinnern, jetzt zu beten, jetzt diese Person auf unser Herz zu legen. Und wir wissen, was los ist und wir können es zu Gott bringen und wir können einander tragen. Und letzten Endes ist Schutz auch, wenn wir die Möglichkeit haben, oder jemand anders bei mir die Möglichkeit hat, das ist vielleicht noch besser, so rum zu sagen, mir Bescheid zu sagen, wenn ich dabei bin, dem Löwen in Rachen zu springen. Und das vielleicht gar nicht merke. Oder dabei bin, in den nächsten Abgrund zu springen. Wenn ich Menschen die Möglichkeit gebe, in mein Leben reinblicken zu dürfen und reinsprechen zu dürfen, dann schaffe ich mir dadurch den Schutz, den ich brauche, wenn ich selber nicht erkenne, wo ich in die falsche Richtung laufe. Die Gemeinschaft bietet uns da Schutz. Gemeinschaft macht uns stark. Wir werden nie alles wissen und alles können. Und in den Foren, die es gibt, da wird immer mal gerne nach wie heißt das nochmal, dem Kollektivwissen gefragt. Oder genauso funktioniert auch Gemeinschaft. Wir können voneinander lernen. Und in den Sprüchen steht, der mit den Weisen geht oder wandelt, der wird weise. Der mit ihnen zusammen ist, der mit ihnen Zeit verbringt. Dann kannst du, wenn du Gemeinschaft lebst, wenn du Beziehung lebst, kannst du von der Weisheit deiner Geschwister, deiner Freunde profitieren und selber weise werden. Gemeinschaft bringt Ermutigung. Das, wo ich die Gemeinschaft in letzter Zeit oder besonders gut immer so erlebe oder besonders dankbar annehmen kann. Wenn ich entmutigt bin und auch richtig schlimm entmutigt bin und ich finde dann die Möglichkeit, mit Freunden zu reden oder mit Leuten aus dieser Gemeinde und zu hören zum Beispiel, was auch abseits von meiner Ermutigung für gute Sachen passieren. Oder nochmal gesagt zu bekommen, was ich vielleicht, wenn ich denke, ich habe total versagt, doch auch gut hingekriegt habe. Es gibt nichts, was mich so aufbauen und so wieder in die Spur bringen kann, wie die Ermutigung meiner Geschwister. Und noch ein ganz schöner Punkt. Das Reden Gottes in seiner ganzen Fülle erleben wir in Gemeinschaft. In der Gabenliste, es gibt ja so einen Haufen Gabenlisten in den Briefen im Neuen Testament und im Korintherbrief zum Beispiel, Apostel, Propheten, Lehrer, Wunder, Heilung, Sprachenrede, Auslegung. Das sind alleine schon 4 bis 5, die sich darauf beziehen, dass Gott durch jemand anderen zu uns redet. Was ein total klares Zeichen ist, dass das für Gott ein Weg ist, den er nutzen will, um mit uns zu sprechen. Er hat so viele Möglichkeiten, mit uns zu reden. Aber wenn wir uns aus Gemeinschaft rausziehen, dann verbinden wir Gott ein Stück weit den Mund. Denn wir können ihn offensichtlich für uns allein nicht immer hören. Und wir können nicht immer alles hören, was er zu uns sagt. Sondern er hat den Weg gewählt, durch andere, durch unsere Geschwister zu uns zu sprechen. Und wenn du dich rausziehst aus Gemeinschaft und denkst, du brauchst das nicht und es reicht zwischen dir und Gott, das ist das Maß aller Dinge, dann schneidest du dich auch ein Stück weit ab von dem, was Gott dir sagen will und zu dir reden will. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen für das Thema begeistern schon. wie gesagt, das ist so ein Schaben noch an der Oberfläche und ich verlasse mich drauf, dass nach mir noch viele kommen, die das weiter ausbauen. Weil ich glaube, es ist super wichtig, wenn wir sagen wollen, wir wollen Willkommenskultur, heißt es ja leben. Wir wollen sagen, willkommen in deiner Gemeinde. Dann sollten wir uns als erstes fragen, was verstehen wir unter Gemeinde? Wie sehen wir Gemeinde? Und am Ende ist Gemeinschaft leben eine Entscheidung, wie die meisten Sachen, über die ihr eine Predigt hört. Man kann einen Haufen Predigten hören. Letztlich musst du dich entscheiden, wie reagierst du auf die Predigt? Was machst du damit? Wie antwortest du darauf? Das ist eigentlich fast immer so. Und es ist auch hier so. Gemeinschaft ist deine Entscheidung zuallererst. Es ist nicht immer die einfachste Entscheidung. Zuallererst ist Gemeinschaft total anstrengend. Das will ich auf jeden Fall noch hinterher schieben, weil sonst würdet ihr auch denken, so, hä, das klingt ja alles so schön, habe ich ganz anders erlebt, das glaube ich dir. Weil wir nämlich alle auf dem Weg sind. Selbst Paulus schreibt, dass er noch auf dem Weg ist und sich nach dem ausstrecken muss, was vor ihm liegt. Weil er auf dem Weg ist, weil er es noch nicht erreicht hat. Ich glaube, solange wir hier zusammen sind, werden wir nicht perfekt sein. Keiner von uns. Du nicht und deine Geschwister nicht. Das heißt, die Aufforderung ist, werde eins in Gott mit einem Haufen unperfekter Menschen, die auch Mist bauen werden, mit denen es nicht immer einfach und easy wird. In meiner als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, bin ich irgendwie mega, man nennt das vielleicht Anfechtung, also ich hatte total viele Situationen, wo ich gemerkt habe, dass ich Gemeinschaft anstrengend finde und vor allem auch bin ich so an mein eigenes Unvermögen, also ich bin mehrfach mit meinem eigenen Unvermögen, gut Gemeinschaft zu leben, konfrontiert worden. Und es hat wehgetan und ich dachte auch so, toll, jetzt will ich eine Predigt über Gemeinschaft halten und jetzt sitze ich hier und heule, weil ich Gemeinschaft nicht auf der Kette kriege. Das ist doch blöd. Es wäre doch viel schöner, ich stehe auf der Bühne und erzähle das, weil ich selber so gut kann. War aber nicht so. Und ein paar Mal habe ich auch überlegt, ob ich es hinschmeiße und sage, diese Predigt kann ich nicht ernsthaft halten. Und dann habe ich so ein einsamer Insel-Syndrom, nenne ich das immer, und denke, wenn ich mir ein Leben aussuchen könnte, das wäre doch viel schöner. Da wäre ich ganz alleine, irgendwo, wo es warm ist und das Meer rauscht und keiner mich nervt und ich es nicht vermasseln kann. Das wäre doch gut. Aber letztlich hat Gott, also als er mich hierher gezogen hat, gelockt, hat er mich mit Gemeinschaft. Das war sein Ding, mit dem er mich in diese Gemeinde gezogen hat. Da kann ja dann, ne? Ich darf aber nur 25 Minuten predigen und nicht. Genau, und ich glaube, das ist dieser Punkt Gnade, der wird da wieder ganz groß. Dass wir uns auch in unserem Unvermögen angenommen finden und andere in ihrem Unvermögen annehmen dürfen. Und sogar der Paulus, das finde ich immer eine sehr beruhigende Stelle, schreibt im Römerbrief, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Frieden. Dann denke ich immer, gut, auch das war damals schon ein Thema. So. Und dann habe ich noch einen anderen Punkt mitgebracht, der mir irgendwie total wichtig geworden ist und der bezieht sich echt so auf genau diese Gemeinde hier. Und vielleicht, man weiß das immer nicht, ne? Wie sehe ich die Dinge? Ist das wirklich nur meine eingeschränkte Sicht? Ist das tatsächlich was ein Thema ist? Aber ich habe das Gefühl, dass es hier in der Gemeinde sowas gibt, das gerade auch Menschen betrifft, die sich hier sehr viel einbringen und viel machen, dass wir Gemeinde mit Arbeit verwechseln. Dass wir eher so, wenn wir an Gemeinde denken, dieses Gefühl haben wie von einem Job. Und ich glaube, daher kommt es auch, dieser Gedanke, den ich relativ oft, also ich habe den schon öfter gehört so in der letzten Zeit, dass man sich auch mal abgrenzen muss. Das ist auch richtig. Sicherlich, aber ich will jetzt mal genau das Gegenteil. Also ich will es einfach auch mal hinlegen als was man nicht einfach immer so ungefragt, ja klar muss ich mich abgrenzen. Ja klar ist das, ne, ich muss meine Work-Life-Balance halten. So ein Gedanke kam mir dazu. Aber ich glaube, das verkennt, dass Gemeinde eben nicht Arbeit ist. Dass das nicht das ist, was Jesus sich darunter vorgestellt hat. Und wenn wir als Gemeinde einander manchmal das Gefühl geben, dass es so ist, weil wir eine wirklich große Kirche haben und einen Haufen Bereiche und eine große Theke und ganz viel, was geputzt werden muss und nur einen Ältesten. Und weiß ich nicht, kann ich ja jetzt weiter aufzählen. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass sich Leute tatsächlich hier ausbrennen. Und das will ich nicht. Und insofern, bevor das passiert, ist es sicherlich gut zu sagen, ich grenze mich ab. Auf der anderen Seite ist es nicht das, wie Jesus sich Gemeinde vorgestellt hat. Und es kann auch nicht sein, dass irgendwann nur noch die durchhalten, die am meisten Kraft haben. Sondern ich glaube, wenn du dieses Gefühl hast, wenn es dir so geht, dass du, wenn du an Gemeinde denkst, wenn du an hier denkst, jetzt nicht an Gemeinde global, sondern wenn du an das hier denkst, wenn du dann eher das Gefühl hast von Arbeit und Stress und du musst was machen und du musst dich einbringen und du musst dich davon abgrenzen, dann würde ich dich voll gerne einladen, dir von Gott Gemeinde und speziell diese Gemeinde nochmal neu aufs Herz legen zu lassen und mit auf diese Reise zu gehen. Wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Was sieht Gott denn, wenn er uns ansieht? Was bewegt ihn denn und wie will er uns denn als Gemeinschaft zusammenfügen? Und dass du vielleicht diesen Punkten mit nachgehst oder, was weiß ich, Predigten dazu hörst und deine Gedanken dazu, ich weiß es nicht genau. Ich will einfach sagen, so können wir es nicht lassen. Ich möchte nicht, dass wenn wir hier an die Gemeinde denken, dass wir dieses Gefühl haben, das ist ein Job und das ist Arbeit und das ist anstrengend und das wird mir zu viel. Und der andere Punkt ist, dass ich dich gerne einladen möchte, egal ob du jetzt so fühlst oder nicht so fühlst, da zu sein. Da zu sein für deine Geschwister. Speziell für die, die sich total reinhängen gerade. Es sind ja vielleicht auch immer mal andere. Sei da, sei eine Schwester, sei ein Bruder, sei jemand, der Halt gibt, sei jemand, der Pfeile abfängt, sei jemand, der den Rücken stärkt. Und ich will das auch versuchen. Ich will euch das sagen, dass ich sage, ich will versuchen, das zu tun. Ich will versuchen, für euch da zu sein, soweit es an mir liegt. Ne? Klar bin ich nicht perfekt, klar werde ich das nicht immer hinkriegen und ich kann auch nicht für jeden Einzelnen da sein, dafür sind wir zu viele. Aber wenn wir alle sagen, okay, wir wollen da sein, wir wollen Gemeinschaft leben, wir wollen das hier. Wenn wir das alles als unsere Aufgabe sehen, ich glaube, dann kommen wir weiter, dann kommen wir so entschiedene Schritte weiter. Und dann ist ja auch die klare Zusage, die da dranhängt von Gott. In dem Bibelvers, den ich am Anfang vorgelesen habe, ist ja auch, dann wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Dass bei euch das alles anders ist. Was sie auch schon ein Stück weit tun. Okay? Familie. Ich wäre durch, tatsächlich, mit meiner Predigt.
Dann vielen Dank dafür.